gehört. Herr Vorreiter, was hat er gesagt?
Also Franz Timmermans hat vor allem Wert darauf gelegt, zu betonen, dass eben diese Erhöhung des Einsparziels auf 55% bis 2030, dass das auf einer soliden Berechnung fußt, dass das Ziel machbar ist und dass es da eben nicht nur um Belastungen geht für die Wirtschaft, sondern auch dadurch neue Jobs geschaffen werden. Er gab auch einen Ausblick, was jetzt genau passieren soll. Die Kommission lädt jetzt erstmal Parlament und die Länder ein, sich diesem neuen Klima-CO2-Reduktionsziel anzuschließen und dann im Sommer kommenden Jahres dann sollen dann mehrere Klimagesetze nachjustiert werden, um eben dieses Ziel zu erreichen. Das ist unter anderem eine Reform des Emissionshandels. Da soll ja auch der Schiffsverkehr mit reingenommen werden. Auch wird die Zahl der Verschmutzungsrechte weiter sinken. Dann wird es auch neue Ziele bei den erneuerbaren Energien geben. Ein Beispiel: 2030 müsste dann der Anteil von erneuerbaren Energien am Verbrauch von 32 auf 38,5% klettern. Und auch neue CO2-Grenzwerte bei Neuwagen müssen festgelegt werden. Also da kommt einiges gesetzgebungstechnisch zusammen. Timmermans zeigte sich allerdings optimistisch, dass das ja auch ambitionierte Ziele zwar sind alles, aber dass es umzusetzen sei, weil man das Geld habe, die Bereitschaft der Länder und der Wirtschaft.
Kann man schon sagen, wer wird besonders in der EU in die Pflicht genommen?
Ja, also besonders hart wird es den Verkehrs- und den Gebäudebereich treffen, um einige Beispiele zu nennen. Im Verkehrsbereich, da wurden ja ohnehin erst vor kurzem die CO2-Grenzwerte für Autos angehoben auf 37,5% 2030. Da wird man auf 50% hochgehen. Ein weiterer Schwerpunkt wird dann die Gebäudewirtschaft sein. Da wird der Anteil der erneuerbaren Energien beim Heizen und Kühlen auf 40% steigen. Es soll eine Renovierungswelle geben, mit der dann in größerer Geschwindigkeit Gebäude saniert werden. Ja, und das Ganze kostet natürlich Geld, was eben dann aus dem EU-Haushalt 21 bis 27 fließen soll und dem Corona-Wiederaufbaufonds. Insgesamt ein Drittel des Geldes aus diesen beiden Töpfen soll eben in die Erfüllung dieser Klimaziele fließen.
Wenn Sie sagen Verkehr, dann heißt es wahrscheinlich auch, da kommt auf Deutschland noch einiges zu.
Ja, also für die Autoindustrie sind das auf jeden Fall zusätzliche Belastungen. Also die Autoindustrie in Deutschland muss gucken, wie sie es schafft, dass beinahe alle Autos CO2-neutral fahren bis 2050. Die Kraftstoffe werden mit einem CO2-Preis belegt. Ja, und wenn die Neuwagenflotte, wie jetzt geplant, im Schnitt 2030 nur noch gut 2 Liter je 100 Kilometer verbrauchen darf, dann bedeutet das, dass da eben der Anteil der E-Autos und der Hybride stark zunehmen muss. Aber es wird nicht nur in dieser Richtung etwas von der Autoindustrie verlangt, sondern es wird vermutlich auch auf eine Verkehrswende hinauslaufen, also dass der öffentliche Nahverkehr eine größere Rolle spielt.
Deutet sich da irgendwo Widerstand an aus den Reihen der Mitgliedstaaten?
Naja, zunächst einmal müssen sich die Länder überhaupt erst auf eine Linie zu diesem Klimaziel 2030 einigen, ob sie diese 55% mitgehen wollen. Das wird jetzt Aufgabe der deutschen Ratspräsidentschaft sein, da eine Linie zu finden. Ehe es dann weiter in die Verhandlungen mit dem Parlament geht, also man steht da sehr am Anfang, aber es ist natürlich schon so, dass gerade die osteuropäischen Länder, die noch stark von der Kohle abhängig sind, da kann man sich natürlich vorstellen, dass die Forderungen stellen werden. Da wird es zum Beispiel darauf ankommen, wie der geplante Übergangsfonds ausfällt für die Kohleregionen. Und ja, was vielleicht der ganzen Sache etwas zuträglich ist, ist, dass ja eigentlich nach jetzigem Stand bereits die EU es vermutlich schaffen würde, das 40%-Ziel, was wir haben, weit zu übertreffen. Man würde auf 45-46% jetzt wahrscheinlich schon kommen nach den Berechnungen. Das heißt, die Lücke zu den 55 ist nicht mehr so groß.
Vielen Dank, Paul Vorreiter.